Hallo Marcel Weber. Sie sind nicht nur seit November der neue Chef der Clubkommission, sondern auch Mitbetreiber des queeren Clubs Schwutz in Neukölln. Fangen wir doch mal da an, wenn wir jetzt über 3 Jahre seit dem ersten Lockdown resümieren wollen. Wie hat sich denn das Schwutz quasi vom ersten Lockdown und diesen lang anhaltenden Auflagen, die es danach ja auch für die Clubs besonders hart gab, wie hat sich das Schwutz seitdem erholt?
Also ich würde sagen, wir haben uns zu 80% erholt und ich sage das halt 80%, weil wir ungefähr bei 80% des Besucherniveaus von vor Corona angekommen sind, was schon mal ganz okay ist. Allerdings fehlen auch noch die 20% und da können Sie sich ja vorstellen, ist das auf jeden Fall noch eine große Herausforderung, weil gleichzeitig ja alles viel teurer geworden ist, um so einen Club zu betreiben und dann eben fehlende Gäste natürlich auch fehlender Umsatz bedeuten.
Worauf sind diese 20% zurückzuführen?
Ja, ich würde schon sagen, dass diese 20% genau diese Lücke ausmacht, die der Tourismus vor Corona in Berlin ausgemacht hat. Und die BesucherInnenzahlen sind halt in Berlin noch nicht wieder auf dem Niveau wie vor Corona angekommen. Und das merkt man natürlich auch in den Clubs. Mhm. Und das merkt man natürlich aber auch in allen anderen Bereichen, die vom Tourismus in Berlin abhängig sind. Und die Leute kommen halt wegen dem kuratierten Programm in die Berliner Clubs und fahren extra deswegen in diese Stadt.
Der Berliner Senat hatte ja Ende 2020 die Clubs endlich als Kulturstätten anerkannt. Warum war das so wichtig?
Das war natürlich wichtig, weil es eine erstmalige politische Anerkennung dessen ist, was Clubs leisten hier als Orte in dieser Stadt. Also sowohl aus ihrer wirtschaftlichen, aber auch aus ihrer sozialen und vor allem aus ihrer künstlerischen Perspektive heraus. Und das ist natürlich super, dass es diese Anerkennung gibt. Gleichzeitig schreiten wir ja auch durch verschiedene politische, rechtliche Prozesse, dass diese Anerkennung auch rechtlich perspektivisch erfolgt. Und da brauchen wir noch ein ganz schönes Stück. Und es ist aber Bundesrecht, das geändert werden muss. Und da arbeiten wir weiter. Dahin emsig dran, dass auch das möglichst zeitnah, so wie es im Koalitionsvertrag steht, umgesetzt wird.
Und hat es zu Corona-Zeiten auch geholfen?
Das hat auf jeden Fall geholfen, weil wir natürlich relativ schnell, nachdem klar war, die Clubs schließen und auch dann klar wurde, das wird für eine längere Zeit der Fall sein, hatten wir relativ schnell eben auch auf Landesebene hier in Berlin ein Programm, das die privatwirtschaftlich betriebenen Kultureinrichtungen, und da zählen auch die Clubs eben in Berlin dazu, Unterstützungsgelder bekommen haben, die natürlich dazu geführt haben, dass kein Club wegen Corona bis jetzt schließen musste.
Genau, Stichwort Clubsterben geisterte ja immer wieder durch die Medien.
Also erstmal ist kein Club geschlossen worden. Das heißt allerdings nicht, dass jetzt schon alles wieder gut ist oder alle sind gerettet, sondern wir haben ja eine breite Thematik rund um den Weiterbau der A100. Wir schauen mit großer Spannung jetzt auch auf die Regierungsbildung hier in Berlin. Die CDU hat ja gesagt, sie möchte gerne eine BürgerInnenbefragung machen zum Verlängerung der A100 bis zur Storkower Straße, was natürlich unmittelbar diverse Clubstandorte und auch weitere Kultureinrichtungen wie Probenräume, Ateliers und andere Kultureinrichtungen betrifft. Und da sind wir natürlich sehr, sehr vorsichtig. Das heißt, dieses Clubsterben ist an der Stelle gar nicht so krass einzuordnen, weil wir über bestimmte Faktoren, die die Zukunft betreffen, einfach noch nicht Bescheid wissen. Und wir natürlich jetzt aber wissen, die Kosten sind gestiegen und zwar enorm. Die Angebotsmieten in Berlin sind gestiegen. Da haben wir große Fragezeichen, wie sich das auswirkt auf die Clublandschaft. Und wir haben vor allem diese gestiegenen Energiekosten, die mit den Abrechnungen fürs letzte Jahr erst wahrscheinlich im Sommer oder Herbst diesen Jahres relevant werden. Und dann werden wir sehen, wie sehr sich das auf die Clubkultur auswirkt und vor allem, wie wir dagegen steuern können, damit eben kein Club schließen muss.
Die Corona-Hilfen liefen schleppend teilweise und mit Verzug, aber sie kamen offensichtlich dann doch irgendwann alle an. Also wer gut gehaushaltet hat, hat sich jetzt hoffentlich was zurückgelegt und kommt auch durch diese Krise, oder?
Ich glaube, wenn man sich vernünftig angestellt hat, konnte man zumindest eine Stabilität wieder erzeugen, die dazu geführt hat, dass die Clubs jetzt trotz BesucherInnenrückgangs möglich ist zu überleben. Denn wir sind ja sozusagen in einer Zeit von multiplen Krisen und in einer Situation, wo die Löhne stark steigen, zum Glück für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo die Honorare stark gestiegen sind für Technikerinnen, Techniker, Künstlerinnen und Künstler, wo wir aber auch in der Zeit leben einer Klimakrise, die auch Folgen hat, auch was die Kostenseite angeht. Und dass die Unternehmen überhaupt schaffen, durch diese Zeit zu kommen und innovativ sind und investieren und die Leute gut bezahlen, das ist ja eigentlich ein großes Glück. Und es hat weniger was mit den Staatshilfen zu tun, die es gab, sondern einfach mit der ja doch sehr sichtbaren, auch vernünftigen Art und Weise, wie Menschen diese Unternehmen führen. So, also das hat ja auch immer schon was damit zu tun, wie sorgsam und verantwortungsvoll die Leute mit dem umgehen, was ihnen da anvertraut wird im Kulturbereich. Und ich finde, das ist sozusagen die Aussage, weil ich glaube einfach, dass der Staat diese Unternehmenshilfen so gestaltet hat, dass eben auch eine Stabilität da ist, wenn Corona vorbei ist, dass die Unternehmen langfristig überleben können. Und darum geht es doch, dass wir diese Kultureinrichtungen langfristig halten können.
Absolut. Marcel Weber ist im Vis-à-vis zu Gast, der erste Vorsitzende der Berliner Clubkommission. Und ich spreche mit ihm über die aktuelle Lage. 3 Jahre nach dem ersten Lockdown, wie es in der Clubszene aussieht. Konzertvenues, die richtig groß sind, wie jetzt Mercedes-Benz Arena, um mal eine zu nennen, wenn da die Stars sind, ist das krachend voll. Es ist natürlich immer nur so ein kleiner Auszug. Ich hörte auch von so mittelgroßen Venues, dass die es gerade richtig, richtig schwer haben. Das ist immer noch so, ne? Dass die KünstlerInnen unsicher sind, sollen sie buchen. Die Leute kommen nicht, sogar weniger als 80%.
Also gerade das ganze Kulturbusiness ist ja ein sehr umfangreiches, sehr arbeitsteiliges, sehr komplexes System. Und das, was wir auf jeden Fall merken, auch im Clubbereich, ist alles, was, sage ich jetzt mal, kommerziell funktioniert, funktioniert auch in den Clubs sehr erfolgreich. Aber je spezifischer es wird, je mehr es um Sparten geht, die nicht so populär sind, je mehr es um experimentelle Kultur geht, Musik geht, je mehr es um Nachwuchs und NewcomerInnen geht, desto sozusagen diffiziler wird die Lage und desto schwieriger wird es auch, diese Programme durchzuführen, weil die natürlich auch von der betriebswirtschaftlichen Seite her betrachtet werden müssen. Und bei den gestiegenen Kosten ist es so, dass sich natürlich auch ein Club oder eine Musikveranstaltungsstätte dreimal überlegt, kann ich das mir überhaupt leisten, diese Künstlerin, diesen Künstler hier, diesen Abend zu produzieren, oder gehe ich am Ende unterm Strich mit einem Verlust raus? Und das zeigt sich einfach wieder in den gestiegenen Kosten vor allem. Und wenn da nicht langfristig gegengesteuert wird, indem Kulturförderung demokratisiert wird, dann wird es auf jeden Fall für Nachwuchs und für Experimentelles weniger Platz geben. Und das wäre ein großer Verlust.
Das heißt, das sind schon mal die, in Anführungsstrichen, Verlierer, wo man sagen kann, die leiden auf jeden Fall jetzt schon unter den langfristigen Folgen.
Genau, also die leiden jetzt schon und sie werden vor allem langfristig leiden, wenn die Politik nicht bereit ist, gegenzusteuern. Und ich glaube, dann ist wichtig, einfach zu sagen, es braucht zukünftig auch auf der gesamten Breite, sowohl im Bund als auch auf Landesebene, also in den Städten, aber auch in der Fläche, Unterstützung von politischer Seite. Und was ich mit Demokratisierung der Kulturförderung meine, ist eben, dass es die rechtliche Gleichstellung von Clubs als Kultureinrichtungen gibt und dadurch neue Förderinstrumente entstehen. Und zwar so, dass alle, die es brauchen und alle, die davon abhängig sein müssen, um zum Beispiel Nachwuchs zu fördern, die Möglichkeit haben, Förderungen in Anspruch zu nehmen, um diese Programme weiterhin anbieten zu können.
Wie funktioniert denn das tatsächlich in der Praxis, seit Berlin das beschlossen hat? Also, dass wir, um es mal kurz nochmal einzuordnen, vorher waren Clubs so gleichgestellt mit Vergnügungsstätten wie Spielcasinos oder Bordelle, wurden da gerne genannt. Jetzt sind sie Theatern gleichgestellt. Was ist da konkret schon angekommen seit 2020?
Leider Gottes nicht so viel. Also es ist natürlich super, dass es da eine überfraktionelles Bekenntnis gibt, dass Clubs in Berlin als Kulturstätten angesehen werden. Allerdings hängt sehr viel vom Planungsrecht ab. Das passiert auf Bundesebene. Und es ist weiterhin nicht so, dass jetzt, wenn zum Beispiel wir über Stadtentwicklung sprechen in dieser Stadt, dass wenn jetzt neue Wohnbebauung geplant wird irgendwo, dass dann auch im Stadtplanungsamt in dem jeweiligen Bezirk geschaut wird, was haben wir denn dort für Kultureinrichtungen? Ist da ein Club vielleicht? Müssen wir schauen irgendwie, wie wir es schaffen, diesen Club dort als Standort zu bewahren? Sondern es ist weiterhin so, dass diese Sachen überhaupt nicht im Vorfeld in den Fokus genommen werden. Und insofern ist es vor allem Lippenbekenntnis. Und deshalb fordern wir ja auch schon lange, dass wir dieses Clubkataster, was wir entwickelt haben als Clubkommission, wo man eben sehr schön nicht nur sieht, wo sind Clubstandorte in Berlin vorhanden auf so einer Karte, sondern auch zu gucken, wo sind neue Planungen von Bauvorhaben in dieser Stadt, dass man das eigentlich übereinander legen kann und dass da in der Verwaltung jeder mit arbeiten kann. Das wird halt einfach nicht eingesetzt weiterhin und wir wollen eigentlich, dass es ein Kulturkataster wird, was sozusagen noch mehr beinhaltet als nur Clubs, nämlich alle Kulturstandorte, alle Spielstätten, alle Theatermuseen, Kinos, aber auch Probenräume, Ateliers, damit in der Stadtplanung einfach das dazugehört, so wie man heute sagt, okay, da wird jetzt eine neue Wohnbebauung gemacht für, keine Ahnung, 5000 neue Wohnungen und dann muss da entsprechend auch so und so viel Kapazität für Schule entstehen oder Kita-Plätze, dann muss das auch in Zukunft möglich sein, wenn man eine Stadt plant, zu sagen, da muss es auch so und so viel Kultureinrichtungen geben und da muss es eben vielleicht auch einfach so und so viel Angebot für Club geben.
Das gibt's quasi, dieses Clubkataster gibt's schon und es liegt in den Verwaltungen schon, oder?
Also das Clubkataster gibt's schon. Wir haben auch immer wieder versucht, das sozusagen an die Stadtentwicklung heranzuführen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie sich die Regierungsbildung hier in Berlin ausprägt, wer am Ende das Ressort der Stadtentwicklung bekommt. Und wir werden weiterhin versuchen, dieses tolle Tool an die Verwaltung zu bringen, zu sagen, das müsste etwas werden, womit gearbeitet werden muss. Mhm.
Was ist denn aktuell das größte Problem, was die Clubbetreibenden haben?
Also das größte Problem sind natürlich tatsächlich die gestiegenen Kosten und wie man die covert. Das heißt, die meisten Eintrittspreise sind nach Corona ganz schön in die Höhe gegangen. Das ist nicht, weil die Clubs jetzt sagen, jetzt hauen wir uns die Tasche voll, sondern es ist einfach notwendig. Und ich kann es an unserem Beispiel festmachen. Wir haben eine Kostensteigerung von knapp 30% bis 40%, je nachdem, in welchem Bereich man guckt. Also Wareneinsatz, Personal, die Raumkosten, die Energiekosten, alles ist extrem viel teurer geworden und das muss irgendwo herkommen. Das ist das allergrößte Problem und was natürlich auch noch eine Herausforderung ist, Corona war natürlich insofern eine tolle Zeit für AnwohnerInnen, weil Ruhe war und jetzt gibt es natürlich die Nutzungskonflikte um den Lärm und wir haben tatsächlich ja diesen Schallschutzfonds, der vor Corona auch schon ganz gut lief, während Corona natürlich auch nicht dazu geführt hat, dass jetzt da ein riesen Run drauf war. Wir aber jetzt wieder merken, mit zunehmendem Clubbetrieb seit letzten Jahr im März, wo es so langsam wieder losging, dass wir auf jeden Fall zunehmende Konflikte rund um Lärm haben an bestimmten Clubstandorten und natürlich auch darauf angewiesen sind, dass dieser Schallschutzfonds verlängert wird und wieder aufgestockt wird, dass da Mittel zur Verfügung stehen, um aktiv Schallschutzmaßnahmen zu ergreifen.
Stichwort Personal. Ich weiß, dass es im Schwutz relativ gut aussieht mit Personal, weil das einfach ein Special-Ort ist, wo gerne gearbeitet wird. Aber ganz viele haben viel zu wenig Personal, ne? Also die sind ja alle in andere Branchen gewechselt. Habt ihr da Konzepte oder wie holt man die Leute zurück?
Also da sind wir gerade dabei, zusammen mit der Wirtschaftsverwaltung ein Projekt in diesem Jahr aufzusetzen, um einmal nochmal zu schauen, was sind denn vor allem die Bedarfe von Seiten der Arbeitnehmerinnen, also der Leute, die im Clubs arbeiten, weswegen sie dort gerne arbeiten und vor allem aber auch, was sie brauchen. Sozusagen sich als Arbeitgeberin auch nochmal neu zu positionieren und die Werte hervorzuheben, warum es sich lohnt, auch so ein Teil dieser Community zu sein, mit Leuten im Club zusammenzuarbeiten. Mentale Gesundheit ist ein großes Thema. Also Nachtarbeit ist einfach super anstrengend und kostet sehr viel Psyche. Da gehen wir wahrscheinlich, wenn es gut klappt und alle Daumen sind gedrückt, in einem Modellprojekt, das wir zusammen mit der Charité und der Technischen Universität und dem Psychologinnenverband machen, wo wir über 2 Jahre schauen, wie wir konkrete Maßnahmen und Möglichkeiten schaffen, Menschen, die im Clubkontext arbeiten, und das kann man am Ende auf Nachtarbeit insgesamt in der Gastronomie ausweiten, später präventive Maßnahmen zu ermöglichen, diesen Stress, der da entsteht, auch entgegenzuwirken. Und dass wir aber es auch schaffen, insgesamt innerhalb von Clubs die Strukturen so anzupassen, dass man dort auch aware ist. So, also auch das ist ein wichtiges Thema. Das geht ja immer darum, dass sich Menschen, die im Club arbeiten, die in den Club gehen, die im Club auftreten, wohlfühlen. Und da gehört es eben auch dazu, Awareness zu haben. Und da machen wir jetzt ein Projekt Diversity-gerechtes Ausgehen Berlin, wo die Clubkommission mit Eine Welt der Vielfalt und Unterstützung der Antidiskriminierungsstelle hier in Berlin 10 Clubs schulen wird. Und zwar ganzheitlich, so dass sich die Situation dort auch nochmal ändert, wo es vielleicht noch nicht so weit ist wie im Schwutz oder in anderen Clubs, dass die Leute dort gerne auch arbeiten wollen.
Gibt es denn, wenn es alle Clubs geschafft haben, zufällig auch ganz Mutige, die jetzt gerade was Neues aufmachen oder aufgemacht haben in den 3 Jahren?
Also es gibt immer wieder Leute, die auf jeden Fall umtriebig und emsig sind. So, also Revier Südost ist ja eine riesige Fläche, da draußen in Schöneweide, die auch immer wieder weitere Flächen auf diesem Areal ausbauen und dann noch zur Nutzung bringen, zu unterschiedlichen Tageszeiten. So, also nicht nur mit dem Biergarten im Sommer und dem Club jetzt vor allem am Wochenende, sondern auch mit einer Bar, die sie jetzt dort aufmachen, mit einem Restaurant. Und ich höre schon auch tatsächlich viele Leute, die motiviert sind, zu sagen, Flächen zu bespielen. Gleichzeitig eben mit der Frage, wo sind diese Flächen, die man bespielen kann? Und die sind auf jeden Fall nicht viel zu finden in dieser Stadt. Und gleichzeitig glaube ich tatsächlich an die Kreativität der Leute aus der Clubszene, dass sie immer wieder noch Orte finden, die sie als Kulturstandorte entwickeln und auch immer wieder in diesem Jahr noch was Neues zu sehen sein wird.
Falls wir uns, Marcel Weber, in einem Jahr widersprechen, es wären dann 4 Jahre nach dem ersten Lockdown. Im besten Falle, wie sähe die Berliner Clubszene aus?
Also es wären 4 Jahre nach dem ersten Lockdown, aber vor allem 2 Jahre, nachdem wir wieder aufgemacht haben. Und wir haben dann in einem Jahr hoffentlich eine Regierung, die dafür kämpft, dass Clubkultur Hochkultur wird, auch auf Bundesebene, dass sie sich stark dafür einsetzen, dass wir dauerhaft überleben können, dass wir weiterhin mit der Politik und der Verwaltung zusammen es schaffen, die Hürden zu nehmen, dass Veranstaltungen auch im Freien zum Beispiel stattfinden können, dass wir nicht immer sozusagen nur über den Mangel diskutieren, sondern dass wir konkret an Chancen arbeiten, zu sagen, so kann es passieren, wir sind flexibel, wir sind mutig, auch mal Sachen auszuprobieren und wir zeigen einfach weiterhin, welchen Wert diese diverse Kulturlandschaft hat und dass vor allem alle Clubs überlebt haben und neue dazugekommen sind.
Sagt Marcel Weber, Chef der Berliner Clubkommission. Vielen Dank.
Vielen Dank.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.